Ra-ra-ra-ra-ra-ra-romance, ra-ra-ra-ra-ra-la-la-ga-ga. Ja, herzlich willkommen bei
Komm, Küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt
und Linus Volkmann.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Also hier beim Komm, Küssen Podcast Alphabet des Lebens. Mir gegenüber sitzt der herrliche und einzigartige
Linus Volkmann. Ah, vielen Dank für dieses Entree.
Und ich bin Katharina Schmidt, aka Quiddy Seeds.
Aka, toll, ja.
Ja, sagt man das gar nicht so.
Automatische Knarre oder so, AK-47.
Ah, ja, ich bin eher so der Waffentyp. Ich bin auf Krawall gebürstet im Moment.
Ja, das ist ja auch richtig. Nimm das mit. Das sagen auch alle Schauspiellehrer so, bring deine Emotionen in die Rolle.
Genau.
Was ist das für eine Rolle hier?
Ja, also meine Rolle ist die, also ich bin deine Gegenspielerin und es geht um das Alphabet des Lebens. Und wir sind nämlich heute schon beim Buchstaben R angelangt, nachdem wir letztes Mal mit dem Q unseren Spaß hatten. Also ich fand, das war ja wirklich sehr lustig. Ich mag ja das Q wirklich sehr gerne. Es läuft folgendermaßen ab. Also wir stellen uns gegenseitig Begriffe vor. Der andere weiß nicht, worum es geht. Und dazu muss dann jeweils der andere dann sagen, was ihm so einfällt, was ihr so einfällt. Und am Schluss kommt dann natürlich auch noch unsere Community, also ihr ins Spiel. Ihr habt uns auch wieder tolle Begriffe eingesandt, die wir dann auch nach und nach durchgehen. Leider passen alle nicht in dieses Format. Die Sendung ist dann schon auch ein bisschen so, platzt so fast schon so aus den Nähten, kann man sagen. Aber ich freue mich jetzt schon drauf, weil da sind auch immer schon sehr lustige Einfälle. Und ich also freue mich, dass da so eine Vielfalt noch mit reinkommt.
Ja, die Leute spinnen total. Aber in dem Moment profitiert man davon.
Ja, eben. Also ich habe ja nur so hier das Wörterbuch, also in meinem Kopf natürlich. Ich kram da so ein bisschen und habe vorhin auch schon so zwei geniale Begriffe rausgefunden.
Ich bin so gespannt.
Habe ich dir noch nicht verraten.
Nee, also ich hatte ja so beim letzten Mal gesagt, so, oh, dass ich mich am meisten in diesem Podcast auf Q gefreut hätte. Ja, weil es eben so ein kleines Wortfeld ist, wo, im Gegensatz eben zu S und R, wo man wirklich aussuchen kann und das halt lustiger ist durch die Limitierung. Aber im Nachhinein war ich überhaupt nicht so glücklich. Also ich hatte so das Gefühl, so bei Q, das waren irgendwie nicht nur so Quatschbegriffe, es war halt irgendwie, bin ich so reingekommen. Und deshalb war ich richtig erleichtert. Dann kam ich wieder zurückgekrochen zu so einem breiten Buchstaben wie R, wo man auch dann tatsächlich thematisch ein bisschen auswählen konnte und nicht nur auf das zurückgeworfen war, was der Buchstabe überhaupt hergibt an Worten, die man nur aussprechen kann.
Also ich finde, R ist ja so ein sehr strenger Buchstabe und ich sag nur, freu dich doch schon mal auf das Y.
Ja, Y ist ja eben der ähnlich verrückte Bruder von Q, da bin ich jetzt aber nach der Q-Erfahrung bin ich etwas verunsichert.
Davor haben wir sogar noch das G, ich kann gar nicht mehr sagen, das X.
X, da wird's wirklich eng. Also ich glaube, X ist noch mal schmaler als Q, außer, Xanthippe und Xylophon wird schon wirklich eng.
Ja, aber ein paar griechische Begriffe oder so, ja.
Ja, ja, ja. Aber apropos Q, wenn kann ich schon mal, um das Q mal abzuschließen. Ich habe ja, wie gesagt, ja nach der Q-Podcast hier bitterlich geweint.
Ja, es hängt uns noch ein bisschen nach, aber hast du denn Feedback noch bekommen?
Genau, also ich bin ja sehr labil und im Endeffekt war dieser Q-Podcast auch ganz schön beim Anhören, aber ich habe mich währenddessen so komisch gefühlt. Und um jetzt das Q endlich aus dem System loszuwerden, gehen nochmal Feedback. Und zwar haben wir uns gequält zum Thema Quidditch. Das ist dieser Leistungssport, den Harry Potter betreibt. Mhm. Ja. Und da hattest du irgendwas gesagt, dass so der Ball sei böse und
ja, mir ist es dann später auch wieder eingefallen, aber sag es ruhig. Es heißt so ein bisschen so ähnlich wie Eiswaffel.
Genau, also Niki Tschetschatka, ja. Eine gute Freundin, Level 41 oder 42 bei Pokémon Go, ein absoluter Crack, hat auch lange Zeit pausiert und ist trotzdem so weit, aber egal. Also sie schreibt zu dem Thema der Ball bei Quidditch. Also ich bin ja kein Nerd, ne, aber ich lese jetzt mal vor für alle, die damit was anfangen können. Der große böse Ball aus dem Harry Potter Quidditch heißt Quaffle.
Genau.
Und der ist gar nicht so böse, der muss durch die Ringe befördert werden. Dann gab es aber noch zwei mittelgroße Bälle, die von den Treibern geschlagen wurden, um den Gegner zu treffen.
Ach, wer wüsste es nicht?
Also, wer damit was anfangen kann, mein Glückwunsch. Mir sagt das gar nichts. Also, ich habe zwar mal gesehen, wie die auf ihren Besen da rumfliegen und so ein bisschen Hockey spielen, aber mehr weiß ich dazu nicht.
Ja, das ist schon was, also es ist schon was Cooleres als Hockey, wollte ich sagen. Meine Nichte hatte ich jetzt zu Besuch, die hat mich über die Schulter schauen lassen, als sie nämlich dieses, es gibt so ein Computerspiel, oder wie sagt man, also ein... Also irgendwie so ein Game halt.
Ein Computerspiel.
Ja, also ich sage Computerspiel, so wie damals bei Pac-Man. Danach habe ich nichts mehr kennengelernt. Und also es ist halt ein Harry Potter Spiel. Das ist schon, denke ich, sehr, sehr schön gemacht. Und da gibt es dann auch so verschiedene Abteilungen. Man kann so in die Bibliothek gehen oder halt auch dann Quidditch spielen. Und da ist es mir dann wieder eingefallen. Als ich sah, dachte ich, oh, der Quaffle. Da ist er, genau.
Der gute Quaffel.
Und ich habe ihn so gemein in Erinnerung, weil ich mich erinnerte, dass der halt sehr fest und sehr groß also so unterwegs ist. Also ich glaube, Harry wird dann auch mal vom Quaffel irgendwie vom Besen gefegt oder so.
Ja, hör dir doch mal selber zu. Was ist das denn für eine verrückte Welt, über die du hier sprichst?
Ja, Harry Potters Quidditch-Welt.
Also das ist ja alles. Und
Zauberwelt.
Das noch J.K. Rowling. Ne? Lass uns damit gar nicht anfangen, außer bei T wie Transfeindlichkeit.
Ja, müssen wir auch gar nicht. Also Q, adieu. Es war schön mit dir.
Bye, bye. Auf nimmer Wiedersehen.
Ja, und was ich unbedingt natürlich noch erwähnen möchte, was wir hier auch nicht unerwähnt lassen wollen, wer noch mehr von uns hören möchte, außer Buchstaben. Wir haben ja noch unsere Community auf Patreon, die sehr gemütlich ist und wo wir auch ein paar andere Themen noch ansprechen im Moment. Aktuelle Folge, Linus.
Genau, es gibt das Kommküssen-Hinterzimmer, da müsst ihr einfach mal bei Patreon uns suchen und könnt uns dann für ab 3 € im Monat unterstützen, dann seid ihr da drin. Es ist wahnsinnig exklusiv und schön, es gibt so eine persönlichere Ansprache und so, nicht hier wie mit der Gießkanne und der Quaffel wird mal rumgeworfen. Nein, da ist es halt einfach so ein bisschen heimlicher, wie man sich das Internet wünscht. Und die aktuelle Folge da reden wir über Hochzeit. Wir haben beide nie geheiratet, irgendwen, aber haben natürlich starke Meinungen dazu, wann uns Hochzeitsfeiern nicht passen und wie uncool die Hochzeits-DJ-Sachen dann immer sind ab 12, ne? It's Raining Man und Tante Gerda und die Kids tanzen noch und...
Ja, was man so anziehen kann oder auch besser lieber nicht sollte und so. Also ich fand es auch interessant, mit dir darüber zu sprechen. Also wer noch mal so ein paar andere Aspekte abgreifen möchte, kommt gerne dahin. Wir freuen uns. Jetzt aber nichts wie rein in unsere Buchstabenthemen, würde ich sagen.
Genau, denn wir wollen auch alle anderen hier im Free-TV bedienen, strikt, nicht nach Vorschrift, sondern richtig austeilen, RRR. Ja, sind wir durch.
Genau.
Feedback habe ich auch schon vorgelesen. Mega. Ach so, genau. Auch wichtig, wenn ihr uns nicht mit Geld unterstützen wollt, was wir verstehen können. Viele haben ja gar keins. Aber 5 Sterne hier bei Amazon. Nee, wo?
Bei iTunes bewertet uns auf jeden Fall gerne mit 5 Sternen oder schreibt uns eine Rezension. Oder abonniert uns auf Spotify. Also es hilft uns auf jeden Fall sehr, damit wir den Podcast auch noch ein bisschen weiter verbreiten können. Das wäre sehr schön, da würden wir uns irre freuen.
Genau, Stichwort neue Arbeit. Irgendwann gibt es keine Kulturmöglichkeiten mehr, in denen man tätig sein kann. Und dann ist es natürlich schön, wenn wir mit dem Podcast hier so wie Wetten, das schon laufen. Und also wenn ihr uns da ein bisschen helfen könnt, wir würden uns wirklich freuen. Und wenn ihr einen Podcast macht, ne, dann bewerten wir den auch mit 5 Sternen. Das ist ja so ein Geben und Nehmen.
Sowieso.
Ja. So, aber jetzt kann es losgehen, oder? Achso, du bist ja der Moderatorin.
Ja, ich habe ja schon übergelenkt. Jetzt geht es los. Linus, möchtest du anfangen mit deinem ersten Überraschungsbegriff mit R?
R, also wie gesagt, ich spucke auf Q. Bei R konnte ich mir wirklich was aussuchen, was mich auch interessiert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genommen hatte bei Q. Ach Gott, ich bin doch traumatisiert, immer noch Q. Und zwar würde ich einen Begriff nehmen, den ich auch bei zwei wunderbaren Frauen hatte in der Community. Mhm. Aber den hätte ich auch mir auch sonst gewählt. Maite Nast,
ja.
Eine erfahrene Krankenschwester, die jetzt gerade ihr Leben rettet. Und Miriam Brüger, die immer uns mit Tokotronik-Platten in den 90ern versorgt hat. Mhm. Und der Begriff, den sie eingegeben haben und der mir auch vorschwebt, ist Rache.
Das gibt's nicht. Das ist auch mein Begriff.
Wow, dann wird's ja ein bisschen kürzer.
Aber das finde ich jetzt wirklich lustig. Ich dachte, das ist das Erste, was mir einfällt. Weil ich auch dachte, also kann ich ja gleich auch erzählen, weil ich habe mir auch ausgedacht. Ich dachte, das ist irgendwie ein Begriff, darüber sprechen wir nämlich oft eigentlich. Mhm. Weil, naja, wie geht man so mit so Frustrationen um? Ja, also ich denke dann manchmal, ah, ist süß. Und ich ärgere mich vielleicht über Kunden, Kundinnen, Freundinnen oder die Familie oder so. Und denke dann natürlich, ah, was könnte ich alles, wenn ich es nur, also ja, wenn ich jetzt so eine Tarnkappe hätte, was könnte ich tun? Und sehe dann so Giftbecher oder so vor mir. Oder irgendwie so, weiß nicht, auch sowas wie, ich triumphiere dann und bin besser als die anderen und das sehen die dann alle. Oder also ich glaube, wenn ich dann so richtig so gekränkt bin in meinem Stolz oder so, dann ja, dann denke ich schon gerne auch in solchen Rachefantasien. Letzten Endes habe ich immer das Gefühl, das ist so eine Art Phase. Ich bin dann sehr wütend. Das muss dann auch sein dürfen, dass ich das alles mir ausmale. Aber letzten Endes bin ich eigentlich nicht so ein Rachetyp. Also ich denke immer, das Safe ist eigentlich, ja, hat vielleicht mehr Größe. So, wenn ich dann sage, ja komm, das habe ich mir jetzt alles ausgemalt und ich weiß, ich bin ja auch irgendwie gut, wie ich bin, dass mich das jetzt so getroffen hat, sagt ja auch was über mich aus, aber es hilft jetzt nicht letzten Endes, wenn ich dann irgendwelche Geschütze auffahre oder böse Worte oder ja, irgendwelche Maßnahmen ergreife mit Arsen oder so. Also deswegen bin ich jetzt nicht so der Rachetyp, aber zum Beispiel auch in Filmen, also ich gucke mir das sehr, sehr gerne an, wenn ich dann sehe, irgendwie
ein Mann sieht rot.
Rache. Also bei Django fand ich irgendwie, Django Unchained fand ich einen sehr schönen Film von Tarantino, wo einer der Hauptdarsteller auch Rache übt an seinen Peinigern und das ist so befriedigend irgendwie, wenn dann Gerechtigkeit hergestellt wird. Also es geht ja, finde ich, dann immer so um dieses innere Gerechtigkeitsempfinden, was einfach extrem angegriffen wird, also wo plötzlich jemand kommt und sagt, nee, das ist richtig und man selber halt einfach umfällt. Also ich bin dann erstmal einfach so fassungslos und dann, ja, also dann glaube ich, wenn es mir dann dämmert, dann sehe ich auch einfach nur noch rot. So steht es um mich und die Rache.
Rache üben, finde ich, weil du es ja auch gerade gesagt hast, eine interessante Formulierung, die dem zugrunde liegt. Auch so ein bisschen, weiß ja nicht, ob man da so das Willentliche dem dann aberkennt oder so, dass, um das ein bisschen abzumildern. Rache üben, man übt es ja gar nicht, sondern...
Ja, ich glaube, das kommt von ausüben. Oder also ausüben heißt ja schon, man setzt es um.
Ah ja, das macht natürlich auch mehr Sinn. Aber apropos, hast du denn schon mal Rache ausgeübt? Also ich meine, wir hören ja jetzt, du bist die ganze Zeit von Rachefantasien zerfressen, bist aber eigentlich ja auch eine ausgleichende, auch eine spirituelle Frau, wo das ja gar nicht, ne, also man will ja eigentlich eben nicht so sein, dass man so kleinlich dann 1:1, ne, sondern man steht, will da ja drüber stehen, das hast du ja auch gesagt. Mm. Also, the best revenge is to live well, also heißt es ja.
Ja, yeah, genau. Also ich glaube, darum geht es ja eigentlich auch. Also warum ist man so angreifbar? Weil ja auch irgendwas vielleicht wackelig ist in einem selbst. Also sonst würde mich das ja gar nicht so ankratzen oder so. Also ich hatte mal viel für einen Kunden gearbeitet, zu Beginn auch meiner Selbstständigkeit. Und dann kam der plötzlich um die Ecke so, ja, bist du eigentlich scheinselbstständig? Können wir das mal prüfen? Also es war dann so, also ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Die haben überhaupt keine Ahnung. Und ich fand es auch so absurd, weil ich auch das Gefühl hatte, ich muss das jetzt rechtfertigen, dass ich nicht scheinselbstständig bin, was ich natürlich nicht war. Also es gibt ganz klare Kriterien, da kann man einfach mal googeln und irgendeine Personalerin, die weiß nicht, wie viel Geld im Jahr verdient, also ich bin jetzt noch sauer, schreibt mir dann irgendwie so eine lapidare Mail oder ruft mich an und sagt, ja, da müssen wir wirklich mal gucken. Also da sollten wir mal... Und sie hatte sich halt einfach null informiert und ich habe da sozusagen ihre Arbeit dann getan, weil ich auch dachte, na gut, dann mache ich es eben auch zu meiner Arbeit und habe ihr dann halt den Katalog vorgelesen, den ich dann von Verdi und anderen Quellen, also es ist wirklich leicht herauszufinden. Ja, also ich wusste es sowieso, aber ich habe mich nochmal erkundigt, auch bei meinem Verband, wo ich natürlich professionell organisiert bin. Also natürlich bin ich nicht scheinselbstständig, aber dass halt irgendjemand einfach mal so, oh ja, ich glaube, es könnte sein, wir geben das mal in die Runde bei den ganzen Selbstständigen, die wir hier irgendwie vielleicht auch günstig anmieten, weil wir könnten ja auch Leute einstellen, aber es ist ja viel besser, irgendwie Leute einzukaufen. So. Und ja, da fragen wir jetzt mal. Also ja, anstatt halt das selber den Katalog aufzustellen und den Leuten dann zu sagen, so, also wie sieht's eigentlich aus bei dir?
Ja, wir erkennen deine Wut, wir hören sie, wir spüren sie und aber das ist ja nur der Anlass. Was war denn dann die Folge? Hast du dich denn gerecht an dieser Personalerin?
Ja, also ich meine, meine Rache bestand einfach nur darin, dass ich halt, also ich hatte halt so eine Art Vorwurf da schon reingelesen, dass ich natürlich scheinselbstständig sein muss, weil also ich hatte so das Gefühl, ich muss mich da so rechtfertigen, weil eigentlich ist der Gegenseite schon klar, das bin ich ja. Und ich muss mich jetzt da so irgendwie so, ja, mit irgendwelchen Beweisen dann nochmal wappnen. Und das war eben sehr leicht auszuräumen. Und da hatte ich eben auch das Gefühl, ha, ich bin jetzt nicht mehr nett, sondern ich lese einfach diesen Katalog runter in dem Meeting, was wir haben. Und ich lächle kein einziges Mal. Und man merkt es immer noch, also ich war halt so gekränkt, weil ich auch das Gefühl hatte, was denken die von mir, wie ich mich da organisiere, ja, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, beziehungsweise deren eigene Ahnungslosigkeit sich auf mich überspült, so. Ja, das hängt mir noch ein bisschen nach, weil ich mich da auch so ungerecht behandelt fühlte und das ist eben was mich wahnsinnig triggert. Also wenn ich denke, es geht hier irgendwie nicht mehr gerecht zu, dann sehe ich ja auch wirklich rot.
Ja, dann musst du dich nochmal rächen. Ich glaube, da ist noch was offen.
Ja, könnte sein. Ja, und du?
Ja, für mich ist Rache natürlich auch ein ganz großes Thema. Und es gibt ja eben diesen gesellschaftlichen Überbau, na, natürlich, dass das falsch ist. Ja, dass man das Rache führt zu nichts und das ist vielleicht so ein Filmtopos, wo man das mal ausleben kann. Mhm. Aber im wirklichen Leben muss man natürlich gucken, dass man das, ja, dass man das irgendwie anders löst und dass man das mit sich löst und so. Aber da hatte ich schon früh so das Gefühl, dem bin ich völlig enthoben. Also ich bin schon jemand, der sich auch rächen möchte und vielleicht habe ich es auch schon ein paar Mal getan. Also, also es gibt also bei How I Met Your Mother, da ist Lilly, die Kindergartenlehrerin, wird es auch immer so beschrieben, dass sie, wenn die Kinder irgendwas Blödes machen, dann nimmt sie eben irgendwie so ein Spielzeug weg oder so. Und das macht sie dann auch in größeren Zusammenhängen, klaut sie dann bei irgendwem was, der was Falsches gemacht hat. Also ich finde, das kann es immer so gut nachvollziehen, dass man so eine direkte Replik braucht auf ein Unrecht, was passiert ist. Also deshalb ist es ja für viele auch, für mich natürlich auch immer so schwer, so negative, diese ganzen schrecklichen Nachrichten im Netz und dieses Ganze, wenn diese Ungerechtigkeiten so, dass man da keine Gegenkraft einsetzen kann. Mhm. Deshalb ist es mir natürlich, wenn die Leute mir blöd kommen, das nehme ich schon sehr persönlich und da stehe ich überhaupt nicht drüber. Und ja, ich kann mal sagen, dass wir der Musiklehrerin bei uns, die hat mir die Frau Bostoganova.
Oh nein, ich kenne sie sogar noch. Meine Freundin hatte auch bei ihr Unterricht.
Ja, eine ganz schreckliche Frau. Und dann hatte ich bei Musik, ich war in Musik eigentlich immer recht gut. Also nicht, das ging ja nicht so um Singen, sondern es ging ja immer so um Notenlehre, ne, Transponieren dann. Es war ja so ein bisschen mathematisch und in der Mittelstufe konnte ich noch gut Mathe. Und dann hatte ich immer eine 2 hätte ich bekommen sollen, aber dann hieß es so, ach ja, wegen mündlich oder so bekomme ich eine 3, aber mit Plus für nächstes Jahr. Und dann hat mich so geärgert und dann hatte ich im nächsten Jahr wieder dieselbe Situation. Eigentlich müsstest du eine 2 bekommen, du bekommst eine 3 mit Plus für nächstes Jahr. Und dann habe ich gesagt, ich hatte dieses Plus für nächstes Jahr, dieses virtuelle, das wurde mir nicht gegeben von dieser ekligen Schreckschraube. Und lange Rede, kurzer Sinn, der habe ich die Reifen platt gestochen.
Wirklich?
Ja.
Nein! Es gibt jemanden, ich kenne jemanden, der jemanden die Reifen platt gestochen hat.
Ja, extra. Wir haben rausgefunden, wow, wo die wohnte. Also das sollte man nicht vor der Schule machen. Und ja, das ist ja auch, man denkt es ja gar nicht, Reifen fahren ja so gut, aber wenn man so oben an der Seite, wo die nicht auf der Straße aufliegt, da kann man schon reinstechen und dann geht der Reifen dann auch platt.
Wow.
Und wir waren vielleicht nicht zu 100% sicher, ob es ihr Auto war. Man muss ja auch dazu sagen, ne, ich war ein rachsüchtiger Teenager, ne, ich habe das auch nicht so auf die Goldwaage gelegt. Ja, es gibt bei den goldenen Zitronen bei den goldenen Zitronen gibt es ein Zeile, die ich immer wieder gerne auch gehört habe. So viele Rüben, wie ich kriege, gebe ich auch zurück.
Ja.
Und das klingt natürlich jetzt auch so, ich will mich da jetzt nicht so aufwerten, weil natürlich habe ich dauernd das Gefühl, die Leute tanzen mir auf der Nase rum und ich kann mich nicht rächen. Aber deshalb sind die Momente, wo man mal irgendwie dann doch mal irgendwem was geklaut hat oder mal, also wo man dann wirklich so darauf reagiert hat, das finde ich natürlich wahnsinnig befriedigend und da sehe ich mich auch überhaupt keiner Instanz. Also man könnte ja sagen, das ist ja gar nicht rechtens, jemand die Reifen platt zu stechen, aber diese Form von Recht sehe ich nicht, da sehe ich mein Recht der Rache größer.
Mhm. Ja, ich glaube, dass das für mich irgendwie immer noch ein bisschen schwieriger ist. Also vielleicht würde ich mir das auch wünschen, dass ich das besser kann. Also ich hatte irgendwann mal auch so ein Coaching-Gespräch, so ist auch schon lange her, mit so einer Frau und die meinte dann, machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube, Frau Schmidt. Und ich wusste gar nicht, was sie meint, weil ich habe das dann verstanden. Ich habe dann auch nachgefragt, was heißt das denn eigentlich? Das heißt eben, dass man diesen ganzen Groll ja so in sich reinfrisst und ja, klar, es liegt natürlich irgendwie auch an mir. Ich hätte ja auch besser dies oder weniger das. Also das ist so meine Prägung, dass ich alles erstmal so bei mir untersuche. Und umso größer ist natürlich der Groll, der da so anwächst. Und ich glaube, es ist eigentlich sehr gesund. Also, dass man so merkt, das ist ungerecht und jetzt übe ich Rache, wie auch immer. Aber ich meine natürlich, ja, also Rache an sich finde ich trotzdem ein bisschen schwierig. Aber dass ich diesen Groll so auch erstmal so auf mich nehme, das finde ich auch falsch von mir.
Ja, eben. Also
das ist nicht gesund.
Ja, ich pflege das ja dann auch, so diese Verletzung, genau wie du jetzt auch, was wir ja gehört haben mit der Personalerin. Ich habe ja gesagt, es war in der Mittelstufe, dass ich von dieser Frau so schlecht bewertet wurde. Und natürlich, dann hatte ich irgendwie schon gerade so ein Auto oder so. Also das Reifenplatzstechen und die schlechtere Note, da sind Jahre dazwischen, obwohl ich ja noch jung war. Das habe ich halt einfach.
Hat das in dir
natürlich, also und es gibt ganz viele Leute, auch eben im Berufsleben, also Redakteure oder so, die hasse ich und kann es natürlich nicht ausleben, aber denke immer noch. Also irgendwann muss man das. Irgendwann geht vielleicht noch mal was. Oder schon wieder ein Songzitat. Bei den Boxhamsters, wir sind zu klein, um uns zu wehren, doch wir warten weiter ab, denn ganz am Schluss holt euch die Zeit an und wir pissen euch aufs Grab. Und es gibt wirklich, also ich kann jetzt keine Namen nennen, es gibt wirklich Leute, wo ich das mir versprochen habe, also jetzt ist die Verletzung vielleicht nicht mehr so groß, aber wo ich dachte so, nein, da, wenn der irgendwie vor mir stirbt, da gehe ich hin und dann mache ich mir ein Bier auf und mach das. Also und das ist dann meine Rache auch.
Ich möchte einen Katalog zusammengestellt sehen.
Ja, also Rache ist natürlich nur eine Kompensation für, du hast es ja schon so beschrieben, für so ganz vieles. Aber ich finde es auch als eindeutiges Ursache-Wirkungsprinzip dann auch mal toll. Also,
also Rache ist süß.
Rache, mein Credo, ja.
Ja, dann haben wir also deinen und meinen ersten Begriff in einem abgehandelt.
Ja, wir haben schon recht viel gelabert, das kommt doch ganz gut. Dann haben wir einfach zweimal Rache und nehmen jetzt noch zwei weitere Begriffe.
Ja, ich hätte dann noch, Achtung, Rohkost.
Ich bin froh, dass ich jetzt nicht auch Rohkost hatte. Ah ja, Rohkost, auch ein ganz toller Begriff oder ein ganz tolles Thema. Also so zweischneidig. Auf der einen Seite finde ich so Askese und Eingreifen auch so in diese körperlichen Prozesse, also eben Nahrungsaufnahme, finde ich halt schon toll. Und weil ich ja sonst auch schon Genussmensch bin oder auch sehr, naja, also mir viel gönne. Also finde ich jetzt auch die Saftkur, die wir gemacht haben. Das ist ja im Endeffekt auch Rohkost. Fand ich toll. auf der anderen Seite natürlich schmeckt mir halt einfach nicht. Also es ist mehr für mich so ein Werkzeug, um irgendwie sich selber zu gestalten, auch ein bisschen zu kasteien. Aber prinzipiell finde ich es halt einfach nicht so lecker. Es gibt ja zum Beispiel, als ich schon mal abnehmen wollte in den, man muss nicht abnehmen, ne? Egal.
Aber du wolltest
es. Ich wollte es irgendwie in meinen 20ern und da dachte ich so, man müsste sich mal Paprika besorgen und dann diese Paprika so in Streifen schneiden und dann in meinen Frischkäse dippen, statt die Chips. Und dann habe ich mir immer diese Paprika gekauft und dann sind die immer vorwurfsvoll vergammelt, so zusammengesackt und ungegessen, weggeschmissen neben den Bananen, denen es ähnlich ging. Also Rohkost ist eher so eine Fiktion als eine Realität, aber durchaus, also es hat schon sowas so, ich würde so gerne Rohkost genügen können und auch mehr davon essen, aber im Alltag, es ist so schrecklich. Also wenn es nicht nach Salz und Fett schmeckt oder nach Zucker, dann und wenn man so viel kauen muss, naja.
Ja, Stichwort kauen, weil ich glaube, dass Rohkost sich verändert hat. Also früher gab es dann eben auch so, habe ich auch Rohkost ja auch kennengelernt. Ich war bei irgendwelchen Freundinnen zu Besuch, die hatten dann so fortschrittliche Mütter und da gab es dann vor dem Abendessen dann immer auch diese Paprikaschnipsel, wo man dann irgendwas dippte, also wo ich dann den Dip dann auch interessanter fand als die Selleriestange oder was man da bekam. Also ich mochte das überhaupt nicht und hatte auch das Gefühl, ich vertrage das auch gar nicht. Mein Bauch tut davon weh und rumpelt und also ich kann das nicht verarbeiten. Aber so in den letzten 10 Jahren, also es gibt ja so eine neue Entwicklung von, das heißt dann so Rohköstlichkeiten und so. Und es geht halt eigentlich darum, dass man die Sachen auch ganz anders verarbeitet. Also Smoothies zum Beispiel sind natürlich Rohkost oder halt, also auch diese, also ich hatte jetzt vor kurzem ja mal so ein Dessert gemacht, diese Energiebällchen aus Mandeln und Datteln und 2 Löffel Kakaopulver und das schmeckt ja wie Pralinen. Das ist ja auch Rohkost.
Das gilt schon als Rohkost.
Ja, und ich denke, wenn man heutzutage, es gibt ja auch hier auf der Straße irgendwie so ein Rohkost, Imbiss. Ich dachte aber, was, haben die da nur so Sellerie, was man in irgendwas dippt oder was haben die da? Nein, da haben die natürlich fantastische Speisen, die auch hochkalorisch sind, die man nicht kauen muss. Also das ist ja heute ganz anders und da würde ich, glaube ich, gerne nochmal bei Gelegenheit einsteigen und mir das nochmal genauer betrachten. Ja, also das ist halt wirklich so, also eigentlich sehr gute Nahrungsmittel sind, die ich so gar nicht auf dem Schirm habe und die ich wahrscheinlich auch vertragen würde, weil man gar nicht so viel kauen muss, weil sie ja alle klein gehäckselt sind. Also es ist irgendwie nochmal so eine ganz andere Wissenschaft daraus geworden, meine ich. Ja, fand ich interessant.
Ja, klar. Also die Ernährungssachen gehen ja immer weiter, irgendwie ziselieren sich weiter und Rohkost ist sicher für einen, vermutlich, ich bin ja jetzt kein Ökotrophologe, also aber für eine gesunde Ernährung und für den Körper ist es wahnsinnig gut, also sich dem irgendwie mal auszusetzen, statt eben immer wieder die Pizza zu holen.
Ja, ich hatte irgendwie mir vor allem gemerkt, also ich hatte auch mal so einen Workshop gemacht zu Smoothies. Und da ging es ja dann auch darum, also grüne Smoothies. Und da ging es halt auch darum, du brauchst dann einen besonderen Mixer, der sehr teuer ist, weil dann bleibt halt das Chlorophyll erhalten. Und ich dachte, ja und? Also ich meine, da kann ich ja einen Salat auch so essen. Aber scheinbar kann man das Chlorophyll anders aufnehmen. Und Chlorophyll, Achtung, ist halt Antioxidant. Also wenn du Krebs und allen Autoimmunkrankheiten vorbeugen möchtest, wie Rheuma oder so, dann musst du eigentlich ganz viel Chlorophyll zu dir nehmen. Das habe ich daraus mitgenommen. Also deswegen scheint es das Beste zu sein, was man machen kann. Aber das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her und mache ich's? Nein.
Ja, vorbeugen ist sicherlich auch ein Aspekt, aber wir wollen natürlich auch nicht sagen, dass man bestimmte Krankheiten und Schicksale abwenden könnte, wenn man nur genug Rohkost gegessen hätte. Das hat dann wieder schnell auch so eine Schuldfrage, weil man bei dem Thema ja auch immer denkt, so, ach Gott, ich hätte eigentlich, ich wollte ja mehr dieses Jahr mehr Rohkost essen und so.
Ja, das ist halt so, was ich aus meinen bescheidenen Lektüren und so irgendwie zusammengetragen habe, ja, zu dem Thema. Also das scheint sich immer wieder auf dasselbe hinauszulaufen. Ja, wie kann man halt diesen Säuren im Körper entgegen wirken. Es ist jetzt halt nicht so, dass ich das umsetzen würde, aber ich weiß darum. Ja.
Ach, Rohkost, Rohkost. Jetzt, wo wir darüber sprechen, es ist einfach auch ein Thema, was mit Schuld zu tun hat.
Ich habe einen ganz faseligen Mund davon. Ja.
Rohkost, Rohkost. Weil man sich selber natürlich irgendwie was schuldig ist und vielleicht lieber, natürlich jeder möchte gerne mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren, aber ach Gott, so im Alltag schwierig und Rohkost als Schlüssel, ne, liegt vorwurfsvoll da, wie eben meine Paprika bleibt verschmäht.
Ja, also ich habe jedenfalls gemerkt, dass dieser Begriff etwas an sich hat. Deswegen habe ich ihn wohl auch vorgeschlagen. Ja.
Rohkost. Wow. Rammstein. Nein, das ist nicht mein nächster Begriff.
Was?
Ein Mensch brennt. Ach, das ist heute aber mein Ding, aber ich singe einfach noch mal mehr Sachen an. Also.
Ja, ich höre.
Nö, also nur weil ich jetzt eben gerade Rammstein. So, ja, mein letzter Begriff, bevor wir in die Community reingrätschen, ist, Achtung, Kritisiert, sitzt du?
Ja.
Rituale.
Ah, sehr schön.
Ja, überfalle ich dich damit oder kannst du damit schon ad hoc was anfangen? Du bist ja auch eine Frau, die gerne auch immer mal was anders macht, aber dir dessen ja auch bewusst bist und deshalb hast du bestimmt auch so Rituale, dass du dich zum Beispiel, wenn du ins Bett gehst, dass du dich so dreimal um dich selbst drehst wie so ein Hund.
Was?
Nee, ich weiß es nicht.
Ja, das hättest du sehen müssen, ja. Also ich habe auf jeden Fall Rituale, also ich bin, wie du schon richtig sagst, auch gerne so, dass ich dann auch immer mal was anders mache. Aber was ich ja jetzt schon seit 10 Jahren gerne mache, ist es 10 oder 9 Jahre, glaube ich, dass ich jeden Morgen meine Morgenseiten schreibe. Das heißt, das habe ich mal in einem Buch gelesen, ist eine Kreativitätstechnik. Also man steht auf und bevor man groß irgendwas anderes macht, schreibt man 20 Minuten lang einfach so raus aus sich, was man so auf dem Herzen hat, was einem einfällt. Und wenn einem nichts einfällt, dann schreibt man halt, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Also das ist so, um den Geist irgendwie so zu leeren. Also mir tut das irgendwie wirklich gut. Und ich habe auch den Eindruck, dass da schon ganz gute Erkenntnisse auch immer mal so zutage kamen. Also mir ist so aufgefallen, wenn ich jetzt so 2 Wochen lang jeden Tag irgendwas schreibe, so, ah, oh, Mist, ich ärgere mich da und darüber oder so. Ja, so im Stichwort Rache, dass ich dann halt irgendwann am 11. Tag dann merke, na gut, vielleicht soll ich dann jetzt auch mal was unternehmen. Was könnte es denn sein? Und dann auf diesen Seiten dann halt auch nach Lösungen suche. Und also so ein bisschen, es ist schon Tagebuch, aber es ist auch noch ein bisschen mehr, finde ich. Also so auch Richtung Neuorientierung oder was möchte ich anders haben? Ich schreibe, tun mir die Morgenseiten wirklich gut oder so, ja.
Oh, nicht, dass die wütend werden.
Genau. Also das finde ich, also da würde ich sagen, ist ein richtiges Ritual. Also es gibt ja so Leute, die dann auch so auf Instagram immer so, ah, meine Morgenroutine oder meine Abendroutine oder so. Sowas habe ich, glaube ich, jetzt nicht. Also halt außer diesen Seiten, das ist mir schon sehr wichtig, weil ich auch merke, ich bin etwas unausgeglichen, wenn ich es wirklich mal nicht mache, dann fehlt mir auch was. Also das, ja, das ist ein schönes Ritual.
Punkt. Ja, Morgenseiten klingt wirklich toll. Also ich habe das jetzt dann, ich kannte das gar nicht, bevor du davon erzählt hast, aber dann, jetzt wenn man das dann ein bisschen aufmerksamer ist, habe ich das dann auch schon mal irgendwo anders gesehen oder gehört, dass es sowas wirklich gibt, dass es gar nicht jetzt, also so eine Alltagspraxis, ja. Also wer ja auch seine Morgenseiten schreibt, Grüße.
Ja. Ja, sonst wüsste ich jetzt gar nicht an Ritualen. Ich gehe gern spazieren in meiner Mittagspause. Ist ja vielleicht auch so ein Ritual, dass ich eine Pause überhaupt mache. Als Selbstständiger kann man ja auch sagen, was, Pausen? Ich arbeite einfach durch. Weil das finde ich auch wichtig, dass ich da so ein Ritual habe, dass ich mal spazieren gehe und irgendwelche Bäume mir anschaue oder sowas. Das tut mir gut.
Das klingt aber sehr viel verbindlicher, als du es die letzten Wochen und Monate gemacht hast.
Was? Stimmt gar nicht.
Ja, Ritual ist vielleicht dann doch eher, würde ich denken, was so ganz lange und ganz verbindlich so durchgezogen ist.
Naja, wir sind umgezogen, dann würde ich sagen, kam vielleicht so ein bisschen Unruhe ins Leben, aber ich finde schon, dass ich doch eigentlich immer, jetzt fühle ich mich angegriffen.
Ja, schon. Nein. Das ist so ein neues Ding, dass du mal spazieren gehst.
Ja, also das habe ich mir irgendwann angewöhnt.
Ein so. Neues Ritual. Mhm. Ja, Grüße an alle, die immer spazieren gehen.
Ja, und du?
Ja, ich finde Rituale auch wahnsinnig toll. Also gerade auch, auf so wiederkehrende Sachen finde ich natürlich interessant oder so beruhigend, ne, wenn man weiß, man begibt sich in diese Situation, es passiert immer dasselbe. Also wie zum Beispiel auch, jetzt fällt mir so eine Samstagabendshow ein, wie früher, wenn man Wetten, dass gesehen hat. Das ist ja so ein wahnsinnig durchritualisiertes Programm dann immer. Ne? Erstmal die Vorstellung, dann die ersten Wetten, die Zuschauer. Also man ist so, ach, das ist so wohlig, so Rituale, finde ich. Und ich habe mich auch überlegt, so was für ein Ritual, dass ich mich überhaupt selber erinnern kann. Und mit meinem Vater bin ich früher immer, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, ne, und deshalb hat mich mein Vater dann am Wochenende immer bekommen, und dann ist er mit mir auch mal zum Fußball immer ins Waldstadion. Da haben wir ja noch in Hanau gewohnt. Im Waldstadion, das heißt Eintracht Frankfurt, wer sich damit nicht auskennt. Hm. Und ich fand Stadion und Fußball, ich fand das gar nicht so toll, aber ich fand dieses Ritual drumherum natürlich als Kind besonders, weil er ist dann immer auf so einen komischen Parkplatz gefahren von so einem Hotel, weil es immer so Staus gibt auf diesen großen Fußballstadionparkplätzen, und dann mussten immer ganz lange durch den Wald latschen, um überhaupt dahin zu kommen. Und dann wurde immer an einem Stand dann irgendwie Pommes gekauft, und also alles an diesem Besuch war dann eben so ein Ritual, wo ich dann Teil davon war, was natürlich meinem Vater gehört, aber was wir dann zusammen auch so praktizierten, dieses Protokoll. Und da fand ich eben viel spannender als jetzt in das Fußballstadion den Besuch, fand ich eigentlich so dieses Drumrum, das ganze Bohai, oder wie man sagen wird.
Ach, das ist aber wirklich, also das wird mir schon ganz gemütlich, wenn ich dazu höre. Ja. Also ich weiß nicht, sowas habe ich vielleicht nicht. Also ich denke, weil ich gerade Umzug erwähnt habe, beim Umzug könnte ich sagen, habe ich vielleicht so eine Art Ritual, wenn ich dann eine Wohnung verlasse oder eine neue beziehe, also dass ich dann immer sehr gründlich putze, so in beiden Wohnungen, dass ich dann merke, dass all der Kram, den ich da eingebracht habe, muss auch wieder raus, also auch auf Staubebene spielt sich das dann ab. Das ist auch meine Art, dann Abschied zu nehmen. Also ich habe dann auch das Gefühl, nach diesem Geputze, ich bin dann auch wirklich nicht mehr in der Wohnung vorhanden. Also ich bin da komplett raus und habe alle Fingerabdrücke beseitigt und alle Haare weggesaugt. Also und in der neuen Wohnung mache ich halt dasselbe, dass ich dann halt auch alle Spuren von dem Vormieter da irgendwie entferne und
mich selbst dann. War auch sogar,
ja, ich räuchere dann auch oder singe irgendwas oder so, dass ich das Gefühl habe, ja, jetzt fühle ich hier die neue Bude mit meinem Geist. Also das könnte man auch sagen, ist ein Ritual vielleicht.
Ja, finde ich auch ein schönes Ritual. Also ich habe noch so ein eigenes Ritual, wenn ich das noch einbringen darf, so ein ganz banaleres, also das mit dem Fußballstadion, das war ja wirklich so durch die Kulisse auch ein ganz spannendes, so was Besonderes. Ich habe das Ritual, Achtung, nicht erschrecken, wenn ich in ein Hotelzimmer gehe, dann stelle ich sofort den Fernseher an, lasse ProSieben laufen, in der Hoffnung, es läuft die ganze Zeit Big Bang Theory.
Oder Simpsons.
Und auch Simpsons, also, aber da bin ich meistens dann eben, wenn ich im Hotel bin, unterwegs, das ist ja 18 Uhr, aber so tagsüber, wenn man dann mal im Hotel ist oder vormittags, läuft halt eigentlich immer Big Bang Theory.
Ach so,
und wenn es möglich ist, also dann schalte den Fernseher, also erstmal sprühe ich mit, wie gesagt, Insektenvernichtungsmittel,
Desinfektionsmittel,
die die Fernbedienung ab. Weil das finde ich eklig, und da bin ich mir sicher, das macht nicht jede Reinigungskraft sauber. Das möchte ich dann haben, und dann suche ich ProSieben. Also nichts, wie ist auch nicht ProSieben, ja, die spielen ja nur diese DVDs ab. Also das ist
ja, aber für trotzdem. Dich ist das eben dann so ein Beruhigungsritual, weil du weißt, da kommt ja nicht irgendwas, sondern etwas, was du kennst. Und das ist dann, also mit einem Ritual möchte man sich ja Orientierung verschaffen und halt durch die Wiederholung gibt es dann eben auch so eine Beruhigung. Also ich glaube, dann weiß das Nervensystem, und jetzt passiert dies, jetzt passiert das, dann fühlt man sich so geborgen. Also ich glaube, deswegen ist es eigentlich auch wichtig, solche Rituale zu haben. dass man nicht jeden Tag immer alles wieder neu erfinden muss oder jedes Treffen mit dem Sohn vielleicht, dachte dein Vater sich auch, ah, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das, jetzt holen wir Pommes. Das ist dann Tradition, ja.
Ja, ich finde, du hast vollkommen recht, hat einfach so was Beruhigendes, Befriedendes. Also gerade wenn man eben auch unterwegs ist, ne, wenn man in fremde Städte reist und da hat man wieder irgendwas zu tun, trifft Leute und das ist ja dann auch alles aufregend und so fordernd. Und dann finde ich so wahnsinnig schön, wenn ich weiß, also ich lasse auch gerne den Fernseher an, also und das läuft dann durch. Und ja, also das mache ich gerne. Ist vielleicht banal und auch gerade nicht gerade sehr kulturhaltig, aber ich liebe es. Fühle mich sehr wohl in einem Hotelzimmer, wo der Fernseher läuft und Big Bang Theory quakt im Hintergrund. Und dadurch, dass ich das auswendig kenne, kann ich jederzeit ein- und aussteigen.
Ja, so heimlich stelle ich es mir vor.
Genau, also wie als würde ich ein Kaminfeuer anzünden, nur halt etwas reizüberflutender.
Ja.
Wie dies sieht, ich möchte noch erwähnen, dass auch Friedemann Beyoncé Litz, vermutlich jemand von Destiny's Child, hatte auch Rituale eingesagt.
Ja, Ritual ist ein guter Begriff.
Ja, damit sind wir ja jetzt am Ende. Wir haben zwar die Zeit ausgeschöpft, obwohl wir nur drei Begriffe hatten, aber ja, den einen hatten wir doppelt.
Sagen, ja.
Rache. Ist noch was offen geblieben für dich, meine?
Das wirst du schon noch merken. Ich sehe rot. Nein.
Nein, dann wollen wir mal überleiten, denn jetzt haben wir noch erst die Hälfte geschafft. Wir powern noch weiter durch.
Ja, ich bin gespannt, was unsere Leute, also ihr, eingebracht habt.
Genau, auf unseren sozialen Medienseiten, Facebook oder Instagram, loben wir das immer mal aus. Also wer uns da folgt, kann dann auch immer Einfluss nehmen, indem er einen Begriff eingibt.
Genau.
So, ich würde mal, ich muss in das Gerät sprechen. Ich möchte mal beginnen mit Sevo Stille. Das ist ein Radiomacher aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und der hat ein ganz erdiges, mit einem holzigen Aroma ein Wort eingebracht. Rülpsen.
Ach toll. Also Rülpsen finde ich super. Ich finde es natürlich sehr erleichternd und habe dann auch irgendwann begonnen, das so lauthals zu machen. Also natürlich nicht überall, wo ich bin, aber ich weiß, dass es so Umgebungen gibt, wo das dann irgendwie gut ankommt. Also du lachst dann auch immer sehr, wenn ich laut rülpse.
Also gerade auch Frauen, natürlich auch Männer, aber eben, also gerade wenn diese Zuschreibung so ein bisschen gebrochen ist, also so jemand Vornehmes, der rülpst, das könnte mich wegschmeißen.
Ja, ich finde es lustig, also schön. Ja, ich scheine vornehm zu sein, also ja, ich finde, es macht wirklich Spaß und ich bewundere ja auch Leute, die das dann so auf Knopfdruck können. Also es gibt ja Leute, die können dann so Luft einatmen und dann rülpsen die. Das kann ich nicht, aber ich finde es lustig und die Leute machen das ja auch so unterschiedlich. Ist immer überraschend. So ein bisschen wie Niesen auch. Du kannst ja auch ganz gut rülpsen, habe ich ja schon gehört.
Ja, ich bin ja professioneller Dosenbierstecher. Heißt das so? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, der Duden gibt mir recht. Und wenn man eine Dose sticht, also so, man haut unten so ein Loch rein und trinkt es ganz schnell. Ihr kennt es ja sicherlich aus der Gosse. Und da atmet man ganz viel, dann nicht nur Luft, sondern hat die ganze Kohlensäure und dann muss man tatsächlich rülpsen und das gehört noch so richtig dazu zu diesem Ritual und ist sehr lustvoll.
Ja, auch ein Ritual.
Stimmt alles, ja, so Dosenstechen ist ja auch so, ach toll, alles Ritual, alles toll. Ja, Rülpsen finde ich super und auch gerade bei anderen Leuten, also ist mal klar, also wenn dir jemand nach drei Fischbrötchen in der U-Bahn ins Gesicht rülpst, da würde ich jetzt auch nicht mehr sagen.
Ach, da muss ich aber lachen.
Ja, das ist aber mal toll, ne? Ach, schön, wie gut es ihnen geht, also aber so in so einem privaten Bereich, wo man auch mit jemandem, den man mag, also in meiner Gegenwart gerne und rülpsen.
Es ist auch lautmalerisch, ne? Rülpsen.
Ja, onomatopoetisch, ja. Wie wir es in dem O hatten. So, ach, das läuft ja ganz gut. Ich würde dann noch nehmen von Audrey Kischlein Rödelheim.
Oh, Schön. Also ich bin ein Fan, da habe ich nämlich auch gewohnt. Ich bin ja aus Frankfurt und Umgebung und ich habe also auch mal in Rödelheim gewohnt und fand das dann immer so lustig, wenn ich das Leuten erzähle, was, du wohnst in Rödelheim, da brennen doch die Mülltonnen. Ja, da kommt ja auch der Rap her. Nein, aber es gab halt so Rödelheim-Hartrhein-Projekt, das fand ich schon auch lustig irgendwie. Also auch Schwester S. hat da gewohnt, die habe ich dann auch im Tengelmann gesehen, die hat sich da irgendwie so tatsächlich Tampons gekauft, ich weiß es noch, war sehr interessant, also ich fühlte mich
Schwester
da so.
Schwester S. hat Tampons gekauft, ey, man
ja.
soll die Bildzeitung anrufen.
Und ich war so, oh, ich habe es gesehen, ich war so ganz begeistert, dass ich so nah da dran war, aber ich habe nie mit ihr gesprochen. Aber ich fand es irgendwie cool, ich mochte den Ort, es war so klein und überschaubar und da ist ja auch die Au, also so dieses ja, Zentrum der Kulturen. Nein, da habe ich ja schon die besten Konzerte auch so erlebt. Also irgendwie ein lustiger Ort.
Ja, so ein besetztes Gelände oder wahrscheinlich
letztes
so
Haus, halt, da wohnen Leute, ja.
Mhm. Aber wahrscheinlich in irgendeiner Ausformung noch zusammen mit der Stadt. Also, oder? Ich glaube.
Ja, ich glaube, die Stadt ist immer noch der Vermieter und
eben, und deshalb würde ich sagen, besetztes ja. Haus ist natürlich, aber das ist natürlich so ein Wohnprojekt, was immer wieder gefährdet ist.
Naja, ja, das klar. Müssen wir nochmal überprüfen, wie die Lage da gerade ist, ja.
Ja, Rödelheim, ein, wer es nicht weiß, ein Stadtteil von Frankfurt, also keine eigenständige Stadt, sondern eben Stadtteil von Frankfurt, der natürlich großen Fame erlangt hat durch das Rödelheim-Hartrhein-Projekt von Moses Pelham und seinem Partner. Und damals eben auch so Ende der 90er, wo man dachte, es ist so mega krass, wenn man das gehört hat, so Gott, Rödelheim, dachte man, wie du ja gesagt hast, man wird sofort erschossen auf der Straße, die Mülltonnen brennen. Und ich habe einen ganz anderen Bezug dazu, denn mein Onkel und meine Tante haben da gewohnt, beziehungsweise wohnen immer noch da, hatten da auch irgendwie so ein Geschäft, so eine Polsterei. Und das waren so reiche Leute, das sind so reiche Leute, die haben uns dann immer mal eingeladen, da sind wir immer nach Rödelheim, da musste ich dann immer zu diesen Familienfeiern und fand es gar nicht so toll, natürlich als etwas bockiges Kind, bin da immer mitgedackelt und die waren halt sehr ja wohlhabend, also das sah man dann auch, die wohnen hier in einem schönen Ecke da und deshalb fand ich es dann später kam ja dann Rödelheim-Hartrhein auf, war da für mich natürlich ein riesiger Kontrast, weil so sieht ja Rödelheim gar nicht aus, wie Moses Pelham hier das beschrieben.
Ja, es gibt, glaube ich, die also jenseits der S-Bahn, also da ist dann halt auch wieder alles anders. Also ich glaube, man muss schon so ein bisschen unterscheiden, in welchem Teil man lebt. Also jenseits oder diesseits der S-Bahn.
Ja, aber bei der Bronx würde ich auch nicht denken, so da gibt's dann halt die richtigen Prachtstraßen. Also ist ja deutsch, ne? Ist ja klar. Aber Rödelheim hat halt so einen wahnsinnigen Stempel durch diese Bekanntheit bekommen. Mhm. Und das deckt sich nicht 100% natürlich mit der Stadt selber, dem Stadtteil selber. Ich komme aus Rödelheim, pack deinen Dödel ein.
Gib mir Hartrhein rein. Ja, wir hatten da mit der Band auch mal so einen Song über Rödelheim dann gemacht. Kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammen.
Ah, mit deiner Band. Die Bockenheim-Prolls. Noch ein Frankfurter Stadtviertel. Mhm,
genau.
Aber wir müssen uns unbedingt hier von der Stadt Frankfurt fördern lassen. So sehr, wie wir diese Stadt nach vorne bringen. So, dann würde ich nochmal sagen, Jascha Farangi, ein mir sehr bekannter Mann aus der Musikindustrie, der letztens bei meinem Thread, wo es darum geht, wie der eigene Name missverstanden werden kann, hat er gesagt, dass er oft auch Ferengi genannt wird. Das sind so die Außerirdischen bei Deep Space Nine. Kann ich nichts mehr anderes denken als ein Jascha Ferengi. Und Kathi Hinzmann haben etwas aus deiner Heimat gewählt. Ronja Räubertochter.
Ah.
Doppel-R.
So wie Rolls Royce. ja, die mochte ich immer sehr gerne. Das ist ja ein Buch von Astrid Lindgren, die ich auch mag. Und da gab es aber, muss ich gestehen, dann eben einen Film. Und erst über den Film ist mir dann auch dieses Buch überhaupt nahe gekommen. Aber ich fand, das war ein sehr gut inszenierter Film, tolle Schauspieler. Und es gab auch sehr gute Musik. Also ich war dann so beglückt, als ich dann in Schweden mal wieder war, habe ich da eine Kassette gekauft. Eine Hörspielkassette, wo auch diese Musik drauf ist. Und das ist so, ja, sind so schöne Chöre und so. Also herrlich. Also ich höre es immer noch. Ganz toll.
Ach, wie Rondo Veneziano.
Ja, genau. Das ist ja auch so feierlich. Aber da sind es keine Chöre, sondern nur Streicher.
Ah ja, da bist du also über den Film zu, genau, das war so eine Verfilmung, und dann zu dem Buch gekommen.
Ja, ich fand die halt auch wahnsinnig süß und also irgendwie so ein tolles Mädchen, eine tolle Figur, eine tolle Geschichte, so zu sehen, wie mutig sie ist und auch ungewöhnlich, so finde ich, als Schilderung, so als Mädchen. Irgendwie hat Astrid Lindgren ja ganz gut drauf, irgendwie auch so mit Pippi Langstrumpf oder so, also irgendwie.
Gute Frauenrollen oder Mädchenrollen.
Ja, gute Role Models so.
Ich habe mich immer noch, bei Astrid Lindgren muss ich immer noch daran denken, weil ich habe ja in der letzten Sache, wo es um Quittungen geht, dass ich mich ja viel mit Steuer und so beschäftige, seit ich selbstständig bin. Und da hatte ich immer noch in Erinnerung, dass sich Astrid Lindgren dann irgendwann beschwert hat, dass sie 100% Steuern zahlen würde. Und da hatte ich das Gefühl, also vermutlich, wenn man sagt, man verdient 10.000 und zahlt 100% Steuern, dass man dann 5.000 abgibt, aber irgendwie klang es so, als müsste sie mehr abgeben, als sie verdient. Das war ja ungerecht.
Ich hatte das auch so in Erinnerung und ich hatte irgendwie in Erinnerung, sie hat sich beklagt, dass sie 120% Steuern zahlen muss. Irgendwie sowas Absurdes.
Genau.
Also so noch mehr, als sie verdient hat. Eben, Sozialstaat, wer viel verdient, muss auch viel zahlen. Also vielleicht sogar mehr, als man verdient.
Ja, also das ist Schweden, ne? Also man denkt ja, der schwedische Weg bei Corona doch etwas fragwürdig, aber im Sozialwesen, also es ist ja eine ganz starke Sozialdemokratie auch in Schweden immer gewesen, warum nicht? Also die Reichen mal mit 120% besteuern, hier Elon Musk, sieh dich vor.
Schön.
So, ja, Ronja Räubertochter, ich kann dazu noch sagen, weil ich ja vorhin davon geschwärmt habe, wie mein Vater mich immer zum Fußball ausgeführt hat. Mit meiner Mutter habe ich, meine Mutter hat mir immer Astrid Lindgren vorgelesen, als ich kleiner war.
Oh.
Also jetzt nicht so klein, dass ich so im Bett lag, so dass man, wie man so Kleinkindern vorliest, sondern da war ich dann schon ein bisschen älter, so
18.
Mitte 30 und dann also war ich schon ein bisschen älter und dann haben wir Michael Ende und Astrid Lindgren wurde mir dann immer von ihr vorgelesen, fand ich sehr schön. Habe ich noch in guter Erinnerung. Saßen wir da in der Bauernecke am Esstisch und mir wurde Astrid Lindgren vorgelesen.
Ach, das ist ja auch ein schönes Ritual.
Das war wirklich schön. So, apropos schönes Ritual. Jetzt kommt ein Begriff, der so gefragt war, dass obwohl er ganz viele Worte beinhaltet, haben ihm ganz viele Leute sich gewünscht, unter anderem unsere Freundin La Saskia, Christina Mohr, Annabel Hornung, Tine Tuschen, und noch eine wunderbare Dame, Rembert Stieve. Rauchen, Rauchwaren.
Da stecke ich mir gleich meine an.
Rauchen. Sagt ja auch Tom Schomsen dann immer so, jetzt rauchen und pissen. Nee, das hat der andere Junge immer gesagt. Ja. André Hofer.
Ah, ja. Und er sagt immer Rauchen mit M. Rauchen. Ich habe auch gerne Zigaretten geraucht, eine Zeit lang in meinem Leben. Und habe aber eigentlich sehr spät angefangen. Also als ich meine Band kennenlernte, so mit Anfang 20, habe ich ja begonnen, Bier zu trinken und zu rauchen. Ich meine gleichzeitig.
Und das war ein toller Abend.
Ja, es waren tolle Jahre. Und davor, also habe ich so mit 17, habe ich auch schon mal erzählt, vielleicht habe ich angefangen, Pfeife zu rauchen, weil ich irgendwie Zigaretten immer so blöd fand. Ich dachte, das ist irgendwie, ist mir zu prollig. Ich möchte lieber was Besonderes rauchen. Und hatte so als Kind schon immer mal Zigarillos von meinem Vater geklaut und so ein bisschen daran rumgepafft. Aber dann hatte ich so einen Freund, der Pfeife rauchte und dann habe ich mir das irgendwie von ihm beibringen lassen und auch eigene Pfeifen besessen und sehr viel Pfeife geraucht. So von 17 bis 23 so, bis dann halt die Band kam und dann hat sich das abgelöst. Und dann war ich eigentlich immer nur so Partyraucherin. Ja, ich weiß nicht, ich finde so in den letzten Jahren habe ich doch dann schon recht kräftig geraucht und bin glücklicherweise noch kurz vor Corona, da habe ich einen Absprung geschafft und es war letztes Jahr im Januar.
Genau, was war so deine Marke hier, Marlboro ohne Filter oder was?
Ernte, nee, Rothändle. Es war alles ein bisschen wahllos. Ich glaube, ich hatte einfach immer irgendwie so leichte, also das heißt ja dann leicht, ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet. Sind dann eher hellblau statt rot oder
ja,
so.
Genau.
Lucky Strike Light oder so vielleicht. Marlboro Light, sowas.
Ach, schön.
Ja, und du?
Ja, meine Mutter hört ja den Podcast. Ich habe noch nie geraucht.
Aber sie hat doch geraucht.
Stimmt, meine Mutter hat geraucht und zwar Kim. So ganz, sehr, sehr, sehr schlanke Zigaretten. Und als ich dann irgendwann selber anfing auch zu rauchen, habe ich dann ja, mal ganz selten habe ich dann mal bei ihr welche dann geklaut oder mir genommen.
Das sagst du jetzt nur so ganz selten und so, weil sie ja zuhört.
Nee, weil also ich bin auch wie du beim Rauchen weiß ich, relativ wahllos gewesen, aber aus Kim hatte ich das Gefühl, da kommt gar nichts raus. Und wenn man so ganz fest ziehen muss, dann ist es schon ein unangenehmes Gefühl eher. Genau, so fest und schmal fand ich nicht so toll. Ja, und ich habe auch, ja, also recht früh dann angefangen, also natürlich eben auch nur aus so Events. Also wenn man dann ausging, dann gehört das natürlich dazu, also um irgendwie, ich habe ja dann so eine Band gehabt und es ging ja ganz viel darum, irgendwie zu zeigen, dass man cool und erwachsen ist und so. Und da war natürlich die Zigarette ein großes Insignium dafür. Und ich hatte dann auch mir überlegt, so, was könnte meine Marke sein? So Marlboro war ja klar, das war Assi und so und ein paar andere gefielen mir nicht. Und ich hatte dann Westlight, diese graue Packung.
Nein,
die hatte ich so in meiner Jugend- und Studentenzeit hatte ich das dann immer gerne.
Das hatte ich auch gerne eine Zeit lang.
Und wirklich nur wegen des Looks, also da hätte auch was anderes drin sein können. Das war eher eine Identität, die du dann, also im Image, die Zigarettenmarke vermittelt und
die wäre es gar nicht so einfach die
Also ich habe mich für dieses Image von Westlight entschieden, obwohl grau ja eigentlich gar nicht so eine geile Farbe ist, würde man denken, aber mir gefiel es gut, die Packung. Und ja, das hat sich dann irgendwann...
Es gab ja dann kein West mehr irgendwann.
Genau, das gab es dann auch gar nicht mehr. Also ich habe noch interessante Erinnerungen, die immer keiner mit mir teilt. Vielleicht jemand hier an den Endgeräten, dass es in einer grauen Vorzeit gab es mal West-Cola und West-Lemon. Das waren so... Kann sich mal keiner dran erinnern.
Nee.
Und West-Zitrone. Also es waren so Event-Dinger, die so ein bisschen parfümiert waren oder was weiß ich, wie eingelegt. Und ich fand so West-Cola, also diese Künstlichkeit hat mir sehr gut gefallen.
Ach.
Und das war wahrscheinlich noch giftiger, weil davon wurde irgendwann waren die dann weg und da wurde nie wieder von gesprochen. Also da hat Philip Morris gedacht, so lieber nicht mehr erwähnen. Aber falls sich jemand noch erinnert, West-Cola, Lemon.
Das ist ja echt spannend. Würde mich auch interessieren, ob das jemand noch kennt.
Ja, und irgendwann habe ich dann angefangen, Menthol zu rauchen. Marlboro Menthol Lights oder Reno Lights. Das fand
gab's ja
ich
auch
richtig
nicht so viel.
Geil. Also und ja, also eben immer nur, wenn ich ausgegangen bin und Alkohol getrunken habe, aber das war ja gar nicht so selten.
Ja, also, ja, eben. Also, oh, ich bin so ein Partyraucher. Oh, ich bin alle zwei Tage auf einer Party. Schwierig.
Ja, und mir fehlt es schon sehr, also jetzt so im Alltag natürlich nicht, aber eben wenn ich dann eben die zwei Bier getrunken habe, ich habe ja mit dir aufgehört letztes Jahr, kurz vor Corona und das ist auch sowas, wo man, ach, wo ich dann auch so ein bisschen wehmütig dann der Jugend, also verbunden, so dass man denkt, ah, ich bin jung, ja, ich bin unzerstörbar, ich kann jetzt auch rauchen, ne? Also ich rauche ja nur jetzt nachts und hoch die Tassen und das muss man jetzt dann irgendwann, habe ich das jetzt mal aus Vernunftgründen ad acta gelegt und denke nicht, dass man da wieder zurückkommt, dass man plötzlich denkt so, ach, jetzt bin ich nochmal 5 Jahre älter, jetzt ist wieder...
Also ich denke ja, dass ich irgendwann nochmal anfange. So ab 70 dachte ich, darf man dann wieder.
Ja, das hast du ja schon gesagt, aber wenn ich mir vorstelle, wie ich mit 70 wieder anfange zu rauchen, da kriege ich mal mit dem Gedanken schon Depressionen.
Also. Ja, du wirst dann nur noch mit der Rohkost wedeln und ich werde mir schön eine anzünden.
Gott, ich würde wie Gunter Sachs ins Wasser gehen im Alter, ist mein Plan.
Nein.
Als Selbstständiger hat man eh keine Rente.
Ach so, ja, dann können wir nochmal neu verhandeln, dann wie wir es machen.
Genau, ja. Also Rauchen wirklich ganz wichtiges Ding. Ach, ein natürlich so lästiges Ritual vielleicht auch, aber wie wie sehr hat es sich eingebrannt und will immer wieder reproduziert werden in den gewissen Situationen und unter gewissen toxischen Zuständen. Also, ich vermisse dich, Westlight.
Rauchen. Westlight Lemon. Fantasiesorte.
Ja, ist das Gaslighting schon? Es gab das, ich schwöre es.
Ja, Linus, wir hören dich.
So, um Himmels Willen. So, wir haben noch ein bisschen Zeit und...
Was kommt jetzt?
Ja, lass uns mal etwas schneller werden wieder. Ruth Zardo, diese Gräfin aus, weiß ich nicht, Schlesien.
Ja, sie ist Künstlerin, ja, habe ich gesehen.
Roller Skates.
War schön. Hatte ich auch. Ich konnte das nie, aber ich fand es irgendwie sehr cool. Ich hätte es gerne gut gekonnt. Ich meine, es gab halt immer nicht so die Orte, wo man das hätte üben können. Also ich hatte jetzt nicht so eine Waschküche, die groß genug gewesen wäre oder so. Also ich habe es mit meiner Freundin dann so versucht, so auf den Bürgersteig, so rumpel, rumpel, rackel. Dann hatten wir total schlimme Unfälle irgendwie.
Was?
Ja, wo die Hände dann so am Jägerzaun. Ich werde nicht genauer, aber... Da hatte ich dann irgendwie so, habe ich gemerkt, ich kann das nicht, ich habe viel zu viel Angst und man tut sich ja wirklich weh. Das ist so mein Rollerskate-Erlebnis, aber ich weiß noch, meine waren halt so dunkelblau mit so weißen Streifen und einem orangefarbenen Stopper. Das fand ich cool.
Schön. Ja, also das waren ja dann auch, korrekterweise hätten wir so eine D auch einordnen sollen. Ne? Das sind ja dann so Disco-Roller, hieß das ja, wenn der Schuh schon dabei war. Okay. Rollschuhe ist ja dieses Gestell, was man unter seine Schuhe schraubt.
Hatte ich auch, ja.
Ja, das ist ja schon so ein bisschen so 50er-Jahre mäßig.
Ja, die waren gelb bei mir. Die waren genauso schlimm, aber hatten ja noch nicht mal einen Stopper.
Ja, der Stopper war schon irgendwie geil. Also ich kann mich erinnern, dass es in Hanau, wo ich ja aufgewachsen bin, beziehungsweise im Umland, da gab es das Family Land, später dann das Grimm Center und auch so eine Mall, die es nie geschafft hat, wo alle immer nur Leerstand war.
Also seelenlos, ja.
Und da gab es oben eine Rollschuh-Disco. Und da habe ich mindestens einmal, kann ich mich erinnern, wurde mein Geburtstag im Rollerland, so hieß das, gefeiert.
Wirklich?
Da wurden dann die Kinder eingeladen und zwei Autos dann oder drei wurden dann die Kinder da ins Rollerland gefahren, meine Gäste. Und wir rollerten da rum so mit 11, 12, 13.
Das heißt, du konntest das auch?
Ich konnte Rollschuh laufen, finde ich jetzt nicht so. Ich konnte auch Schlittschuh laufen, nicht jetzt nicht besonders gut, aber also ich konnte mich darauf bewegen.
Mhm. Ja, ich nicht.
Ja, also das Rollerland und so Rollschuh-Disco, kommt das nicht auch bei Laboon vor? Hatten wir es da nicht gehabt oder war das? Also ich finde, ja,
sah Rollschuh, genauso aus, ja.
Ja, Rollerskates, ja, Rollerskates und Rache und Rauchen, eigentlich nur positive Begriffe. Rituale finde ich gut, Rödelheim finde ich ein bisschen blöd. Gut, nächster Begriff von unserer guten Freundin Silke Hacker aus, naja, ich will es nicht schon wieder sagen, ach, was soll man sagen, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Und auch Susanne Helmut, jemand, mit der ich auch immer mal geschrieben habe, aus dem Internet, das Wort Regen.
Ja, schön. Nächster Begriff. Was soll ich denn zu Regen sagen?
Regen.
Regen. Ja, mag ich es nicht so gerne. Also ist gut, dass es ihn gibt.
Da sind wir schon.
Gemütlich, wenn man drinnen sitzen kann und das prasselt so schön. Also ich habe jetzt nicht so einen wahnsinnigen Bezug zu Regen. Also ich finde es eher so ein bisschen lästig oder im Sommer kann es dann auch mal schön sein. So, ach. Eine Abkühlung, ein Sommerregen, dann riecht alles gut.
Wett-T-Shirt-Contest.
Ja, genau, was? So ein bisschen romantisch.
Ja, ich finde Regen schon auch ein ganz wichtiges Ding. Also ich fahre ja immer viel Fahrrad in der Stadt und dann ist man ja dem Regen auch immer so ausgeliefert. Mal feind, mal ist es auch irgendwie dann schön. Also es gibt ja so Sonntage. Also Sonntage sind so der Tag, wo man nichts, vermeintlich nichts machen muss. Man ist ja eh immer so beschäftigt und mir geht es so, dass ich am Wochenende immer raus will. Und wenn dann am Sonntag es regnet in Strömen, ja, man weiß so, oh Gott, ich kann ja gar nicht raus, so, wie schön ist es, das so zu sehen und wie schlimm ist es, wenn montags, wenn man raus muss, schon wieder Regen ist, also. Also ich finde gerade so Starkregen ganz, ganz toll irgendwie. Also kann mich erinnern, wie ich mich einmal unterstellte, als ich zu einer Verabredung wollte und da kam wirklich sowas runter, wo man dann tatsächlich sich nur noch unterstellen muss und das ist auch so irre, wird so die Welt angehalten. Also
ja, man ist halt total ausgesetzt und ausgeliefert, so wenn man draußen ist.
Ja. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft?
And when the rain begins to fall. Es gibt auf jeden Fall viele Regenlieder, meine ich.
Ja, also ich finde, wir sollten auch mal eine Musical-Folge machen. So, aber ihr habt eure Zeit nicht gestohlen. Ich streiche Regen und Rollerskates aus, bedanke mich und sage nochmal, Ten Cars Balk, ein Mann wie ein Baum, Raststätte.
Raststätte finde ich viel besser als Regen. Also das habe ich auch in bester Erinnerung. Wenn wir so mit den Eltern in Urlaub gefahren sind, da gab es immer so eine Raststätte, die hieß Windrose in Pratteln in der Schweiz nämlich. Und das war so ein Sehnsuchtsort. Das war eine total verrückte Konstruktion, führte nämlich wie so eine Brücke, begehbare Brücke, überdachte Brücke über die Autobahn, also über alle vier Spuren oder wie viele es dann sind oder sechs. Ja, also sehr beeindruckend und so ein richtiger futuristischer Bau aus den 70ern, so in Senf, Gelb und Orange. Und da, also das haben wir natürlich jetzt da niemals gegessen oder so, es wäre viel zu teuer gewesen, aber also wir sind immer dahin, haben immer angehalten und ich habe dann irgendwie diese ganzen Waren da begutachtet, was es da alles Schönes gab, irgendwie verrückte Schokoladen in Kuhform und mit Kuhglocken umgehangen und so. Das fand ich immer wie, so wie Disneyland oder so, und dass man halt über diese Autobahn gehen konnte. Fand ich irgendwie cool.
Toll, das kenne ich auch, aber auf der A1, so irgendwo zwischen Osnabrück, auf Höhe von Osnabrück Richtung Bremen, ist, glaube ich, auch so ein Ding, was eben über die Fahrbahnen geht. Und ich finde Raststätten natürlich auch fassend so Unorte beziehungsweise künstliche Paradiese, also herrlich. Also auch die Mensen oder was man da, diese Sachen, was man da zu essen bekommen kann, ist alles so sehr attraktiv. Man will eigentlich alles haben und es schmeckt dann nie gut eigentlich. Also sieht eigentlich immer viel besser aus in den also typisch künstliches Paradies. Also es wirkt schöner, als es ist. Mhm. Aber das hat natürlich was. Also ich bin irgendwann mit einem Flixbus, nee, das stimmt gar nicht, mit so einem Deutsche Bahnbus, als alles ausgefallen war, als die Bahnstrecke wieder wegen 30 Grad nicht fahren konnte. Oh, da bin ich noch mit einem Bus, bin ich dann wieder die A1 mal hochgecruised von Köln, als ich irgendwie eine Veranstaltung hatte in Negenharri, ein Festival. Ich musste unbedingt dahin und dann war ich dann mal wieder da und dieser Bus hatte dann Halt bei dieser Raststätte, die eben über diese beiden Seiten geht, wahnsinnig toll. Ich hatte dauernd Angst, dass der Bus ohne mich wegfährt und ich muss bin da gestrandet in diesem Unort. Ja, Raststätte, sehr schön. Vielen Dank. So, komm, wir machen es nochmal schneller hier. Aurel Lefebvre.
Ah, ein schöner Name. Wahnsinn. Aus einem Bilderbuch.
Ein Taubenfreund und mit zumindest frankophilen Bezügen gesegnet. Radiohead.
Radiohead. ja, da muss ich natürlich auch sofort an deine Lesungen denken. Es könnte ja sein, dass du Radiohead vielleicht gar nicht so magst. Rate ich mal.
Das heißt ja nichts, ne? Jeder kann ja über diese Band denken, was er will.
Also ich meine ja, also der Sänger Tom York, ja, ist das richtig?
Ja.
Es gibt so ein wirklich wunderschönes Stück mit PJ Harvey und ich also finde das nach wie vor ein hervorragender Song. Den habe ich auch mal gecovert mit einem Musiker und da haben wir das im Duett gesungen. Can you hear me? Also ungefähr so singt er ja dann. This mess we're in. So jodelt er dann. Und also mir gefiel das sehr gut. Ich muss aber gestehen, so Radiohead kenne ich gar nicht so gut. Also ich weiß natürlich, dass es die gibt. Mein Bruder hat die wohl auch irgendwie gehört, aber ich kenne es gar nicht. Kennst du eigentlich nur aus deinen Lesungen, dass sie so schlimm sind?
ja, wer mit mir zusammen ist, der hält Radiohead wirklich für die letzte Lumpen-Kombo, weil ich dauernd so schlecht über sie rede. Aber für mich ist Radiohead eher so ein, so eine Metapher, also für so diesen Konsens, Genie-Rock von Männern, also diese, dass sich in der Popkultur darauf geeinigt wird, die Beatles sind so die Kings und Pet Shop Boys, Kraftwerk und in der Neuzeit dann eben Radiohead. Also in meiner Meinung nach, also ich bin Wirkungstrinker, aber ich bin auch Wirkungshörer. Also ich brauche schon recht starke Reize, in Klammern Melodien, ich bin wirklich niemand, der so für, ich mag auch nur Orson, aber ich mag auch eben den direkten Effekt.
Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Ja. Das ist eher so deine Welt.
Ja. So ist es ja auch fast schon. Und deshalb habe ich meine Lesereihe damals genannt, die Beatles sind Idioten, Radiohead auch, um eben so maximal dieses ganze geschmäcklerische Musikheini-Publikum vor den Kopf zu stoßen. Mhm. Und auch die ganzen Stadtmagazine, wo halt nur so Leute drin sitzen, die diesen Kanon so reproduzieren und anerkennen. Und ich hatte mir immer vorgestellt, so, das kann doch keiner freiwillig hören, da Kamapolis und... Aber mir geht es eigentlich wie dir. Es ist jetzt nicht so, dass ich Radiohead so total gepumpt habe und jetzt sage, ich hasse sie, sondern ich habe das aus der Ferne mitbekommen, die Bewunderung und diese Überhöhung, die da mitspielt. Und ich habe mich so angeödet. Vielleicht ist die Band total geil, ich weiß es vielleicht gar nicht so genau.
Ah, okay. Okay, Computer.
Ja, also für mich ist es dadurch, dass ich mich so sehr mit ihr auseinandergesetzt habe, auch eben literarisch. Ich habe ja auch einen Text geschrieben, der heißt Linus Volkmann arbeitet als Magd bei Radiohead. Mhm. Wen das interessiert, der steht jetzt auf Kaputt, unserem Magazin. für mich ist das jetzt eher so ein gütiger Spott, den ich für die habe. Also ich bin ihnen jetzt mittlerweile wirklich ein bisschen mehr verbunden.
Ja, ihr seid eigentlich sehr verbunden.
Ja, aber man darf auch nicht immer einbrechen. Also so Ivo Klassmann hat ja für uns noch Rattenloch.
Oh, Rattenloch. Da würde ich denken, das ist vielleicht eher so im übertragenen Sinne, also jetzt gar nicht so Mauseloch und Rattenloch ist dann so die Behausung der Ratte, sondern man würde vielleicht sagen, oh, was ist denn das hier für ein Supermarkt, der sieht aber runtergekommen aus ein richtiges Rattenloch. Also so würde ich denken, oder? Oder man sagt, ach was, das ist deine Wohnung, aber das ist doch eher so ein Rattenloch. So.
Rattenloch.
Rattenloch, ja.
Ja, also ich finde es so als Beschimpfung ganz gut. So, ja, früher haben wir so in, ich weiß noch, wie wir einmal in so einem besetzten Haus geprobt haben, wo man wirklich, also es roch eben nach so Matratzen und Schlafsäcken, in denen die Leute schon gestorben sind.
Oh, ja.
Und es war kein Licht, es war sehr es war sehr würzig alles. Da dachte ich auch so, das ist keine linke Utopie, es ist eher so ein Rattenloch, habe mich schon geschämt auch für diesen Gedanken, aber so war es. Und mir ist nochmal eingefallen, der Rattenkönig, darüber hatten wir ja letztens noch gesprochen. Mhm. Bei Frittenbude gab es das. Wisst ihr, was der Rattenkönig ist?
Googelt mal.
Genau, wer starke Nerven hatte, soll mal Rattenkönig googeln und auf die Bildersuche gehen. Da brauchen wir gar nicht mehr zu sagen.
Das ist wirklich schlimm. Und vor kurzem ist in der Wäsche irgendwas aufgegangen. Irgendein Fädchen hat sich gelöst von einem Strumpf oder so. Alles war zu einem riesigen Knäuel zusammengeballert. Da dachte ich auch nochmal an den Rattenkönig.
Rattenkönig, ja. Es wird langsam dunkel hier. Wir haben aber noch 5 Begriffe und haben gar nicht mehr so viel Zeit. Rattenkönig, wie gesagt, googelt es selber mal. Ihr werdet uns dankbar sein oder das Gegenteil davon. Elke Schmidt,
ja,
eine besonders lustvolle Frau aus Baden-Württemberg, so viel kann man verraten.
Sehr gut aussehend.
Sehr gut aussehend, ja, mit einem sehr gut aussehenden Mann, der mal meine Veranstaltung beworben hat. Wie werde ich Poster und warum statt wie werde ich Popstar?
Komisch.
Razzia hat uns Elke mitgegeben.
Ah, schön. Ja, da wollte ich mal, da stand irgendwie so ein Konzert auch an und ich wusste, dass du die magst. Und dann habe ich die sogar angeschrieben, ob sie noch ihre Jutebeutel vertreiben, weil du hattest irgendwann mal jemanden gesehen mit so einem Jutebeutel. Ja, dachte ich, oh, das muss ich dir unbedingt besorgen. Und dann hat er mir sogar netterweise zurückgeschrieben, ich weiß leider nicht mehr, wer von der Band. Ja, also wir kommen auf jeden Fall, aber die Beutel, das hätte halt irgendwer gemacht. Also es ist ja heutzutage scheinbar ja wirklich so, dass halt irgendwelche Leute, also ich könnte ja jetzt auch sagen, ach, ich mache jetzt diese Razzia-Beutel bei Flyer Alarm oder so. Ich nehme einfach das Logo, weil ich die Band so cool finde und mach halt mal so. Ja, das fand ich irgendwie lustig, dass halt die Band gar nichts mit diesen Beuteln zu tun hatte, sondern irgendwer das gemacht hatte. Ja.
Ja, auch verrückt, dass du schon bei dem Wort Razzia eigentlich nur noch die Band denken kannst. Das
ist
ja eigentlich auch was anderes, aber mir geht es natürlich genauso. Ist eine meiner drei oder fünf Lieblingsplatten überhaupt ist tatsächlich von Razzia, Tag ohne Schatten. Mhm. Schütze die Gesellschaft, beschütze unseren Staat, geh zur Polizei. Also wahnsinnig tolle Platte. Ja, Razzia hätte ich auch gerne live gesehen, haben dann den Sänger immer wieder gewechselt und so. Besser als Tag ohne Schatten wurde es nicht mehr, obwohl viele auch noch Ausflug mit Franziska für ihr bestes Werk halten. Mhm. Ja, so. Katja, die hat wann sehen wir die endlich wieder? Hat etwas gewählt, etwas eigennützig und zwar, was sehr mit ihr verbunden ist. Radio.
Ja, also Radio höre ich eigentlich auch gerne, wenn ich ehrlich bin. Also so ein bisschen auch wie so ein Ritual. Hm. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, weil ich das zuletzt gemacht habe. Ich habe überhaupt kein Radio und natürlich könnte ich irgendwie im Internet auch Radio hören oder eine App mir besorgen, aber das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Also ich weiß so, früher habe ich schon immer mal Radio gehört.
Ja, schön Verkehrsfunk und so.
Ja, so als Teenie hatte ich immer so Lieblingssendungen, wo dann irgendwelche Bands dann auch auftauchten, wo ich dachte, ah, interessant und jetzt kenne ich die und durch die Radiosendung habe ich auch immer mal ins Radio dann geschrieben und ja, dem Moderator dann irgendwie gesagt, das hat mir sehr gefallen, dann habe ich einen Brief zurückbekommen, also ich hatte eine innige Beziehung eigentlich so mit 15 oder wie alt ich da war, 16, zu dem Radio. Ja, also auch, ich denke, auch unsere Katja hat natürlich ein tolles Programm, aber ich kriege das halt viel zu wenig mit. Ich kann mich an eine Sendung erinnern, da war auch Barbara Morgenstern zu Gast und Jens Friebe und es ging um Schlaflosigkeit. Das war eine gute Sendung, aber es ist bestimmt auch schon 2 Jahre her oder so.
Mhm. Radio Blau ist das, wo Katja, die hat ja, ist auch so in meiner Vorstellung Internetradio, wahrscheinlich läuft es auch über den Äther, aber man ist ja, also ich bin ja heute wirklich froh, wenn man das im Internet bekommen kann, weil also ein Radiogerät würde ich jetzt nicht mehr besitzen, dass man jetzt morgens das Radio anmacht. Also ich fand Radio schon immer blöd. Ich habe mich immer über Radio erhoben in der Vorstellung, dass ich ja doch besser wissen müsste, was man auflegt und ich möchte ja niemand anderen, der mir dauernd die Songs aussucht. Also das
du
ist
hast es so als DJ gesehen dann.
Ich hatte das Gefühl, ich werde bevormund vom Radio und kriege natürlich nur Scheißmucke von den ganzen hinterherhängenden Trotteln. Und ja, genauso wie jetzt diese Playlisten auf Spotify, da denke ich natürlich auch so, das ist bestimmt genau die Musik, die nicht hören will und die Leute wollen was verkaufen. Das ist wahnsinnig ignorant auch von mir, weil selbst zu mir ist es durchgedrungen, dass es gute Radiosender gibt und gute Radioprogramme. Also FM4 fand ich immer toll, wenn ich mal bei meinem Vater da in Lenggries war und man konnte es empfangen und so. Und da war ich auch mal zu Gast und habe da gemerkt, so was da möglich ist, also was da läuft.
Oder FM4 auch Radio X immer noch in Frankfurt.
Also ja, genau, wo ist da nicht Sevo Stille vom genau. Rülpsen?
Ja, ja.
Genau, also Radio von mir immer verschmäht, aber genau, also alle, die was mit Radio machen, euch finde ich gut, aber prinzipiell finde ich das die Idee Radio ungeil. So, hier noch von Andri Bejelea. Jetzt habe ich, glaube ich, richtig. Ich glaube, so sagt man's.
Ja.
Off the record.
Was hat das mit R zu tun?
Ja, wenn man denkt, nur off the ist halt quasi nur so das Vorgeplänkel off the record. Da kann ich noch dazu sagen.
Ja, das fang du an. Ich höre.
Ja, da hat er nochmal versucht, darauf hinzuweisen, zu Recht, dass ich mal angedeutet habe, ich habe eine lustige Geschichte hinter dem Interview mit Bob Mould, was so off the record passiert ist. Und die will ich auch erzählen, allerdings in einer Special-Folge, die uns erwarten wird, zum Thema S schiefgegangen. Und da werde ich meine Geschichte mit Bob Mould zu Off the Record. Off the Record finde ich prinzipiell natürlich interessant, das zu hören oder das zu erzählen, was nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Da wird es für mich als neugieriger Typ, als Journalist natürlich immer spannend. Ich liebe Off the Record.
So wie Outtake. Ja. Ja, ich auch.
Okay, dann haben wir noch von Stefan Gilles. Vielleicht heißt er auch Gilles. Und hat mich nur nie korrigiert, weil er so höflich ist.
Ja, der ist, glaube ich, auch frankophil.
Rote Haare, Kobold.
Hurra, hurra. Ja, ich glaube, er ist auch ein Pumuckl-Fan, habe ich so den Eindruck. Mhm. Rote Haare hat zum Beispiel ja dieser Kobold mit dem roten Haar. Also meint er das damit?
Ja, der Kobold mit dem roten Haar. Hurra,
hurra, hurra.
Ja, rote Haare, Kobold. Ja, also was soll man dazu sagen?
Ja, ich meine, rote Haare hatte ich ja auch schon und du ja auch. Also es färbt man sich ja dann auch immer mal so. Lustig halt, weil jetzt in Verbindung mit Kobold, ich meine, da gibt es jetzt eigentlich nur Pumuckl.
Ja, man fühlt sich aber auch mit bunten Haaren schon auch so ein bisschen koboldhaftig selber. Also fand ich schon, wenn ich die Haare dann so bunt hatte, hatte ich auch das Gefühl, mich nimmt ja eh keiner mehr ernst. Da kann ich mich auch dementsprechend verhalten. Und das ist quasi eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also mit roten Haaren wird man natürlich schnell zum Kobold, also mit künstlichen roten Haaren. Es gibt ja auch rote Haare, die ja eigentlich eher so ein bisschen orange sind. Auch immer so eine Faszination, rothaarige.
Ja, mein Vater hatte ja auch rote Haare und war in amerikanischer Gefangenschaft und wurde immer Red genannt.
Ja, so rothaarig und dann noch mit so ganz vielen Sommersprossen bis auf die Schultern. Genau. Das finde ich auch schon wieder interessant.
Ja. Also
das heißt, ich habe irgendwo mal gehört, dass das rezessiv ist in der Vererbung, dass dann irgendwann gibt es keine Rothaarigen mehr. Sehr bedauer. Müssen sie einfach in den Zoo bringen und dort dann einfach weiter vermehren. Entschuldigt, ne? Spaß, oh Gott. Die Rache des Internets, also ja, aber klar. So, dann kommt der allerletzte Begriff für heute, Critices. Und dann haben wir es geschafft und können uns weiter rächen an unseren Peinigern. Und zwar haben sich das gewünscht. Bernadette Behrens, Annabel Hornung, Marti Borowski und Miriam Brüger nochmal. Rock'n'Roll.
Oh yeah. Das hatte ich vorhin auch schon überlegt, ob ich dir das als Begriff mitbringen soll, aber dann dachte ich, das gibt's bestimmt schon. Also Rock'n'Roll, finde ich irgendwie so ein bisschen für mich persönlich langweilig, aber manchmal ertappe ich mich dann und denke, stimmt, so Musik, die ich höre, ist ja eigentlich Rock'n'Roll, nur würde ich es gar nicht so bezeichnen oder so, also Punk, Rock oder so, also dass ich dann merke, ja klar, natürlich kommt das auch vom Rock'n'Roll und wie gut, dass es ihnen ja auch gab oder gibt, sonst gäbe es ja auch diese ganzen anderen Sachen nicht, die sich daraus entwickelt haben. Aber ich muss bei Rock'n'Roll halt dann auch schon eher so an die vielleicht 50er Jahre denken. Und das ist jetzt nicht so meine Welt vielleicht. Also wobei ich auch so eine Phase hatte, so mit 13, habe ich dann schon auch so Bill Haley oder Fats Domino oder sowas gehört. Also ich hatte tatsächlich eine Rockabilly-Phase, fällt mir gerade auf. Na gut, aber es ist vielleicht gar nicht so dann der klassische Rock'n'Roll, ja. Ist ja auch ein weit gefasster Begriff, also jetzt in den 70ern oder so, dann weiß nicht, irgendwie Rolling Stones oder so, würde ich denken, ist ja auch Rock. Und das ist jetzt gar nicht so meine Musik. Ja, und du?
Entschuldigung, ich muss rülpsen.
Musst du rülpsen? Das ist gut. Rock it out.
Ja, du hast es ja völlig richtig schon gesagt, finde ich. Das ist ja so ein breiter Begriff, ne, der ganz diffus nur noch auf Musik verweist, weil eben die Musik so groß ist, die daraus gewachsen ist und so vielschichtig. Es ist ja eher so ein Pseudo-Lebensgefühl, was so was Rebellisches beinhalten soll, so Rock'n'Roll.
Ja, ne? Was oft von so gar nicht rebellischen Leuten auch benutzt wird. Also die sagen, yeah, ich rock das, aber sind dann halt doch sehr gesettelt irgendwie in ihrem Dasein. Also ich empfinde es, mit anderen Worten, ich empfinde es irgendwie als sehr biederen Begriff. Und eigentlich soll es das Gegenteil ja sein. Ja, also.
Ja, auf jeden Fall. Also mein Mann Christoph Konzerttagebuch hat da noch eingebracht, das rockt.
Ja,
war
eben.
Ja auch sowas. Genau, so ein Sparkassenbegriff aus der Sparkassenwerbung, wo so das neue Postbank-Girokonto rockt.
Rockt, genau.
Wo so klar ist, dass wirklich alle subversive Energie ist diesem Begriff entkernt worden und er steht bestenfalls noch für nichts oder eher auch noch für das Gegenteil.
Ja, also sehr antiseptisch ist es dann eigentlich.
Ja, also es ist einfach nur ein, weiß ich nicht, so eine Überschrift in dem ganzen Retro-Kram, in der Benennungshistorie, aber dahinter ist es völlig leer oder voll, aber es ist nicht mehr spezifisch irgendwo zuordnenbar. Ich habe aber noch eine Textzeile zum Thema Rock'n'Roll, die wollte ich unbedingt noch vorsingen.
Bring it on,
ja, vielen Dank. Du schläfst mit Männern und Frauen und Krokodilen und Pferden. Ich stehe einfach so daneben und ich frag, was soll das werden? Ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll.
Yay!
Ich hab dich ja mühsam durchgewartet. Hey, vorhin in der Probe, bitte bestätige es, lief es etwas besser.
Ja, sieh, wie ich jetzt mit dem Fuß so wippe und schnipse und ey, rock it on.
Genau, das war von der Band Theodor Shitstorm. Ja, so schön. Viel Zeit muss noch sein.
Ah, schön.
Ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Das ist witzig und da macht es auch wieder Sinn, weil es natürlich so 2-3 Mal gebrochen ist in dem Text und so. Aber in dem Moment hat diese Aussage auch wieder, hat doch auch wieder ein bisschen Kraft, so Rock'n'Roll als quasi als Überschrift von Selbstvernichtung. Das schwingt immer noch so ein bisschen mit. Deshalb kann wahrscheinlich auch die Sparkasse doch noch damit werben, weil man weiß, dass auch das gemeint ist. Und wenn man das so zentriert, vielleicht geht da noch was. Ich will aber nicht meine Aussage von eben widerlegen, als hätte ich gar keine Vorstellung, was ich sage.
Ja, also ich will nur sagen, wir haben doch heute mal wieder einen Buchstaben richtig gerockt.
Ja, das R haben wir wirklich gerockt. Fick dich, Kuh. Das war alle Geschichten, die wir hatten zum Buchstaben R. Danke fürs Mitmachen. Danke dir, Quitty Seeds.
Ja, danke dir, Linus Volkmann.
Und dann bis zum nächsten Mal beim S.
Ja, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.